SRF 3.
Machtkampf in Brüssel, das Gerangel um die EU-Spitzenpositionen beginnt. Sololäufe in Sachen Rahmenabkommen, die SVP-Bundesräte Parmelin und Maurer sorgen für Kritik. Und mit dem Megafon gegen Abtreibungen in Alabama beschimpfen Abtreibungsgegner Spitalpersonal. Das ist Info 3 heute Abend mit Nina Gigax. In Brüssel packen die Politikerinnen und Politiker die harten Bandagen aus. Zwei Tage nach der Europawahl geht es um die Spitzenposten und damit um Macht und Einfluss. Die wohl wichtigste Frage: Wer übernimmt das Präsidium der EU-Kommission und damit die Nachfolge von Jean-Claude Juncker? Aus Brüssel, Oliver Washington.
Einen bemerkenswerten Auftritt hatte Manfred Weber, der Spitzenkandidat der Volkspartei, bereits gestern Abend im ZDF. Der Moderator wollte wissen, ob er Margrethe Vestager eigentlich als Spitzenkandidatin betrachte. Sie war Teil eines liberalen Spitzenteams, aber sie sagte vor den Wahlen nie explizit, sie wolle Kommissionspräsidentin werden. Worauf Weber antwortete:
Da sage ich ganz klar nein, weil die Kollegin Vestager erst nachdem die Wahlen vorbei waren, öffentlich gesagt hat, sie will Kommissionspräsidentin werden. Ich finde, das ist nicht korrekt gegenüber denen, die kandidieren, die Wahlkampf machen.
Er versucht also, eine Konkurrentin aus dem Weg zu räumen, indem er ihr die Legitimation abspricht. Heute Vormittag dann trafen sich die Chefs der verschiedenen Parlamentsfraktionen zu einer Sitzung. Im Anschluss trat der Präsident des Parlaments, Antonio Tajani, vor die Medien und bekräftigte nochmals die Position des Parlaments. Nur einen offiziellen Spitzenkandidaten zum neuen Kommissionspräsidenten zu wählen. Wobei ausgerechnet die Liberalen ausscherten. Der Chef der Liberalen, Guy Verhofstadt, soll zwar Vestager unterstützt haben, aber gleichwohl das Spitzenkandidatenmodell abgelehnt haben, berichten Sitzungsteilnehmer. Das ist etwas verwirrlich. Verhofstadt bestätigte das aber später nochmals per Mail. Er dürfte dabei Rücksicht nehmen auf Macron. Der französische Präsident fordert einen größeren Handlungsspielraum auch jenseits der offiziellen Spitzenkandidaten, wenn die Staats- und Regierungschefs einen Kandidaten dem Parlament dann vorschlagen werden. Derweil verschoss auch der Chef der Sozialdemokraten Udo Bullmann nach der Sitzung seine Pfeile in Richtung Volkspartei.
Die Wähler wollten einen Politikwechsel, deshalb solle die Volkspartei zunächst mal ihre Identität klären, wo sie stünde, beim Ungarn Orbán, beim Österreicher Kurz oder wo.
Dieses Gezerre fand statt, bevor die Staats- und Regierungschefs am Nachmittag in Brüssel eintrafen, zu ihrem Sondergipfel heute Abend, an welchem sie über Personalfragen diskutieren. Macron gab vor dem Gipfel ganz den Staatsmann. Er wolle nun ein Programm definieren für mehr Klimaschutz, Innovation und soziale Gerechtigkeit und dann die richtige Person dafür suchen.
Et nous aurons à choisir les personnes sur la base de cette ambition.
Wobei bekannt ist, dass Macron Weber nicht will. Den dafür sie will, die deutsche Kanzlerin Angela Merkel. Sie erinnerte auch daran, dass sie erst im Juni entscheiden dürften.
Und insofern wird das heute ein erster Austausch sein, bei dem ich als Mitglied der EVP-Familie mich natürlich für Manfred Weber einsetzen werde. Dennoch sollten wir pfleglich miteinander umgehen und wissen, dass wir zum Schluss eine konstruktive Aufgabe haben und dass wir eben die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union auch wesentlich mitbestimmen können.
Bis sie sich aber zu einem Kandidaten durchgerungen haben werden, der einer Mehrheit passt, dürften noch einige Fetzen hin und her fliegen.
In den Nachrichten mit Maybrit Horlacher. Nun geht es um eine Fernsehsendung, für die Moderator Roger Schawinski gerügt wird.
Anfang April war in der SRF-Sendung Schawinski eine deutsche Prostituierte und Philosophin zu Gast. Vor laufenden Kameras fragte Moderator Schawinski die Frau, ob sie als Kind sexuell missbraucht worden sei. Diese persönliche Frage gehöre nicht an die Öffentlichkeit, urteilt nun der Ombudsmann der SRG. Mit seinem Fragestil habe Schawinski die Menschenwürde seiner Gesprächspartnerin verletzt. Moderator Roger Schawinski weist die Vorwürfe zurück. Die Interviewte habe ihre Erfahrungen als Prostituierte gezielt öffentlich gemacht und Aufmerksamkeit durch Provokation gesucht.
Info 3 Abend.
Ja, nein, vielleicht. Wie positioniert sich der Bundesrat in Sachen Rahmenabkommen mit der EU? Auf diese Frage gibt es seit Monaten keine klare Antwort. Spätestens bis Ende Juni aber muss sich der Bundesrat entscheiden, wie er die Beziehungen zur EU künftig regeln will. Und genau in dieser heißen Phase nun sorgen einzelne Bundesräte für Irritationen. Rahel Walser.
Den Anfang machte Bundespräsident Ueli Maurer. Letzte Woche sagte er:
Die Vernehmlassung zeigt, dass es nicht mehrheitsfähig ist, weil viele offene Punkte sind, die man für die Schweizer Wirtschaft als zu negativ anschaut.
Wirtschaftsminister Guy Parmelin nahm den Ball auf und sagte wenige Tage später im Sonntagsblick:
Wir müssen nochmals verhandeln.
Dass die beiden SVP-Bundesräte öffentlich Stellung beziehen, stößt bei der CVP-Außenpolitikerin Elisabeth Schneider-Schneider auf Unverständnis.
Das entspricht sicher nicht dem Kollegialitätsprinzip.
Der Bundesrat müsse nach außen mit einer einheitlichen Haltung auftreten, selbst wenn diese nicht den persönlichen Meinungen entspreche, findet auch SP-Nationalrat Erich Nussbaumer.
Das finde ich ist ein ungutes Zeichen in einem Kollegialitätssystem, dass man so in die Öffentlichkeit geht.
Nun müsse sich der Bundesrat zusammenraufen, so BDP-Präsident Martin Landolt. Das aktuelle Hin und Her zeige,
dass sie der Bundesrat und die einzelnen Mitglieder eben sehr führungslos unterwegs sind und nicht das tun, wofür sie eigentlich zuständig wären, nämlich regieren.
Ein führungsloser und uneiniger Bundesrat? Mitnichten, entgegnet SVP-Parteipräsident Albert Rösti.
Man hört vor allem diese Kritik der Führungslosigkeit von jenen, die die Schweiz in die EU führen möchten. Das ist auch etwas Taktik, wenn man dem Bundesrat hier immer Führungslosigkeit unterstellt.
Es sei ein offenes Geheimnis, dass der Rahmenvertrag von verschiedensten Seiten kritisiert wird und deshalb verstehe er die Aufregung nicht.
Sie haben ja nicht gesagt, wir wollen einen Abbruch oder wir wollen unterschreiben. Also Sie haben einen den Sachverhalt dargestellt und das, meine ich, ist absolut okay.
Das Kollegialitätsprinzip werde nicht verletzt. Stimmt, sagt Politwissenschaftlerin Chloe Jans von GFS Bern.
Das Kollegialitätsprinzip gilt dann, wenn der Entscheid des Gesamtbundesrates vorliegt. Das ist im Moment ja noch nicht der Fall.
Aber so bekomme das Volk die Uneinigkeit im Gremium zu spüren. Und das diene der Sache nicht. Dass Maurer und Parmelin vorgeprescht sind, erklärt sich Jans damit, dass die SVP das Thema wieder stärker besetzen wolle.
Aus der Außensicht ist im Moment nicht ganz klar, wer jetzt wirklich federführend ist. In diesem Dossier ist es Bundesrat Gassis als Außenminister, ist es Karin Keller-Sutter, die sich auch zu diesem Thema geäußert hat. Wer ist hier im Lead? Und es könnte sein, dass sich die beiden SVP-Bundesräte hier auch wieder etwas mehr in den Vordergrund rücken.
Die ganze Diskussion zeige vor allem eins: Es sei wichtig, dass nun bald klar werde, auf welchen Entscheid es im Bundesrat hinausläuft.
Info 3 Abend.
Abtreiben verboten, in jedem Fall, also auch bei Inzest oder Vergewaltigung. Das hat das Parlament des US-Südstaates Alabama letzte Woche beschlossen. Auch wenn dieses Gesetz vorerst nicht in Kraft tritt, weil es vor Gericht nicht standhält, die Abtreibungsgegner fühlen sich bestärkt und kämpfen weiter. Zum Beispiel auf dem Trottoir vor der Abtreibungsklinik in Huntsville. USA-Korrespondentin Isabel Jacobi war dort.
Die Abtreibungsgegner von Huntsville sind nicht zu überhören. Mit Megafonen senden sie Drohbotschaften an Patientinnen, die zur Abtreibungsklinik fahren.
You know what you're doing is bloodthirstiness.
Ihr wisst doch, dass was ihr tut, blutrünstig ist. Gott wird euch zur Rechenschaft ziehen für eure Sünden, tönt es. Eine Barrikade mit Camouflage-Muster versperrt den Protestierenden auf dem Gehsteig die Sicht auf die Klinik. Auf dem Parkplatz dahinter warten Freiwillige auf die heranfahrenden Patientinnen. Nancy Morris steht mit einem großen bunten Regenschirm bereit.
We use those to shield the patients' faces as much as we can.
Wir brauchen die Schirme, um die Gesichter der Patientinnen zu verdecken, so gut wir können. Seit dem jüngsten Abtreibungsverbot von Alabama seien die Proteste dreister geworden.
They have gotten much bolder. They have trespassed.
Sie dringen auf das Grundstück vor. Es kommen immer mehr Protestierende und sie sind gemeiner und lauter geworden. Auf dem Gehsteig vor der Klinik, jenseits der Sichtsperre, haben sich inzwischen rund 40 Protestierende versammelt. Ein etwa 7-jähriger Junge trägt ein Foto von blutigen, abgetriebenen Föten. Er gehört zur Gemeinde von Reverend James Henderson. Warum protestiert Henderson immer noch, obwohl Alabama doch Abtreibungen kürzlich verboten hat?
We did win, but there is a 6-month delay in the implementation of the law.
Ja, wir haben gesiegt, aber das Gesetz tritt frühestens in 6 Monaten in Kraft und bis dahin wird es Klagen geben. Das heißt, wir können das Personal in der Klinik noch lange nicht verhaften, aber wir planen es zu tun.
When the law does go into effect.
Our enemies to this constitutional republic.
This is what I have to say about abortion. It is America's Holocaust.
Abtreibungen sind ein amerikanischer Holocaust, sagt dieser Mann.
You know, we have open borders and the citizens that are already here basically been exterminated.
Wir haben offene Grenzen und alle können hierher kommen, aber die eigenen Bürger töten wir. Hinten auf dem abgeschirmten Parkplatz der Klinik steht die freiwillige Nancy Morris weiterhin bereit, um Patientinnen zu empfangen und ihnen Personenschutz zu geben.
No one should force someone else to continue a pregnancy.
Keiner sollte jemand anderen dazu zwingen, eine ungewollte Schwangerschaft fortzusetzen, sagt Nancy. Das sei einfach nicht richtig.
It's not right to force someone.
Alabama ist kein Einzelfall. Auch andere republikanisch regierte Staaten haben in den letzten Jahren ihre Bestimmungen für Abtreibungen verschärft. Alabama geht aber weiter. Warum? Die Frage geht an USA-Korrespondentin Isabel Jacobi.
Alabama ist sehr christlich und die Abtreibung ist ein prima Vehikel für die Politiker, um Stimmen zu holen, obwohl im Staat Alabama einiges faul ist. Armut, schlechte Gesundheitsversorgung. Aufwände halten die Abtreibungsgegner von der neuen konservativeren Besetzung des obersten Gerichts in Washington. Sie hoffen, mit einem radikalen Gesetz das Gericht provozieren zu können, den Fall aufzunehmen und das Abtreibungsrecht der Frauen einzuschränken oder gar abzuschaffen,
sagt Isabel Jacobi. Unterdessen hat das oberste Gericht in den USA einen anderen Entscheid zum Thema gefällt. Dieser dürfte den Abtreibungsgegnern weiter Auftrieb geben, Maybrit Horlacher.
Das Gericht ließ eine Vorschrift aus dem US-Bundesstaat Indiana in Kraft. Diese sieht vor, dass nach einer Abtreibung der Fötus beerdigt oder kremiert werden muss. Die Vorinstanz hatte noch entschieden, dass diese Vorschrift die Entscheidungsfreiheit der Frau verletze und deshalb aufzuheben sei. Ein irakisches Gericht hat 2 weitere französische IS-Mitglieder zum Tod verurteilt. Insgesamt waren im Januar 12 französische Staatsangehörige aus Syrien in den Irak überführt worden. Gegen 6 von ihnen wurden in den vergangenen Tagen Todesurteile ausgesprochen. Frankreich kündigte an, alles zu unternehmen, um die Dschihad-Reisenden vor der Todesstrafe zu schützen. Alle Urteile können noch weitergezogen werden. Die Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 9.693 Punkten. Das ist ein Minus von 0,2%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 12,73 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,083. Und der Blick aufs Wetter. Am Abend gibt es einige Regenschauer. Morgen dann im Norden noch teils Schauer bei 15 Grad. Im Süden teilweise sonnig bei 21 Grad.
Das war Info 3, der kompakte News-Service mit Hintergrund. Verantwortlich waren Kevin Kahanis und Nina Gigax. Schönen Abend.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.